D-Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Habt ihr schon mal von der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft gehört? Ich ehrlich gesagt nicht. Bis ich über das Programm zur immerhin 119. Generalversammlung dieser Gesellschaft gestolpert bin und über die vielen interessanten Vorträge darin. Dann noch mal kurzes Stutzen, als ich lese, dass die Görres-Gesellschaft 1876 zur Pflege der katholischen Wissenschaften begründet wurde. Strange auch die Information, dass die Görres-Gesellschaft auch ein römisches Institut unterhält, an dem jemand wie der frühere Limburger Bischof Thebats van Elst über Identität durch Inhalt im Glauben referiert. Das irritiert, tut aber dem vielfältigen Programm und den interdisziplinären Betrachtungen der Generalversammlung keinen Abbruch. Laut Satzung will die Gesellschaft, Zitat, in Bewahrung ihres im katholischen Glauben wurzelnden Gründungsauftrages wissenschaftliches Leben auf den verschiedenen Fachgebieten anregen und fördern und die Gelegenheit zum interdisziplinären Austausch bieten. Zitat Ende. Die Vortragenden allerdings sind nicht eingeladen worden, weil sie einer bestimmten Konfession angehören, sondern weil sie sich in ihrer Forschung mit uns beschäftigen, mit Menschen. So, nach dieser Vorrede nun aber zu unseren Vorträgen. Denn wir wollen heute zwei Vorträge von der Generalversammlung dieser Wissenschaftsgesellschaft senden. Beide wurden am 19. September 2016 in Hildesheim gehalten. Dr. Katrin Wille lehrt dort am Institut für Philosophie. Ihr Vortrag »Sich verstehen und sich kultivieren – die Sorge um sich als philosophisches und pädagogisches Thema« geht zurück auf einen anderen Vortrag, den sie einmal gehört hat, und in diesem ging es um die Unmengen an Ratgeber- und Selbstoptimierungsliteratur, um das Eindringen von Marketing und Management in die Selbstreflexion. All die nach Erfolg lechzenden Iche und die sich für den Markt wappnenden Selbste veranlassen die Rednerin, nach den Quellen der Selbstkultivierung zu suchen. Dabei betont sie das, was uns insbesondere im Hörsaal natürlich auch so sehr am Herzen liegt.
Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der Ethik des gesprochenen Wortes zu, dem freimütigen Sprechen.
Katrin Willes Vortrag ist sehr, sehr dicht und nur 10 Minuten kurz. Ihr hört ihn am Ende dieses Hörsaals. Im ersten, etwa halbstündigen Vortrag geht es um anderes, um Gewalt. Und um die Frage, sind gewalttätige Menschen, sind verurteilte Verbrecher krank? Sitzt die Quelle ihrer Vergehen im Gehirn?
Mord, Diebstahl, Körperverletzung, Auftragsmord, schwere Körperverletzung. Spielen möglicherweise frühe Kindheitserfahrungen eine Rolle, sodass eine gewisse Fehlprägung beim Kind stattfindet, was ansonsten sich völlig normal entwickelt hätte. Und da stellte sich heraus, dass der einen Riesendefekt frontotemporal in seinem Gehirn hatte, den man also übersehen hat. Bei diesen Patienten wieder eindrückliche Hirnveränderungen, hier so richtig wie so kleine Säcke zu sehen. Es kam dann raus, dass auch ein Liebhaber vorher vergiftet worden war. Diese Frau zeigte auch Auffälligkeiten im Sinne eines psychotischen Erlebens. Die hatte Stimmen angegeben, die mit ihr sprechen würden. Wie determiniert ist es denn, dass jemand gewalttätige Handlungen vornimmt?
Ist es durch unser Denk-, Erinnerungs- und Fühlorgan Hirn, durch unsere schiere biologische Ausstattung vorherbestimmt, ob wir straffällig werden, ob wir uns grausam gegenüber anderen verhalten? Das ist natürlich eine brisante Frage. Wenn sie bejaht würde, müssten wir dann nicht ganz neu über Verbrechen und Strafe nachdenken, über die Haftbedingungen in unseren Gefängnissen. Dr. Kolja Schilz ist Psychiater und Neurologe. Er schaut sich, auch in seiner Rolle als Gutachter, die Beschaffenheit von Gehirnen an. Er lehrt und forscht an Universitäten in Magdeburg und München forensische Psychiatrie. Am 19. September 2016 sprach er unter der Überschrift »Hirnbiologische Befunde bei verurteilten Gewalttätern«. Während seines Vortrages nimmt er ab und zu Bezug auf ein paar Statistiken und Schaubilder, erläutert diese aber mündlich so, dass der Vortrag auch ohne deren Ansicht gut verständlich ist. Eingangs erläutert der Psychiater die Grundlage seiner Untersuchungen.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Grundlage dafür war, dass schon lange bekannt ist, dass eine der urtümlichsten menschlichen Eigenschaften sowohl prosoziale Einstellungen zu haben ist, aber auch antisoziale und gewalttätige Wesenszüge. Das ist seit langem bekannt. Und damit haben sich auch viele wichtige Denker beschäftigt und ihre Meinung dazu geäußert und das auch eingebaut in ihr Weltbild. Hier unter anderem Schopenhauer, der für mich ganz interessant gesagt hat, dass das Erstaunen, das zum Philosophieren treibt, offenbar dem Anblick des Übels und des Bösen in der Welt entspringt. Also eine ganz edle Tätigkeit, die letztlich daraus erwächst, dass man darüber bekümmert ist, wie viel Böses und Übles es in der Welt gibt. Nebenbei gesagt hat Schopenhauer auch schon zur damaligen Zeit, das ist aber jetzt ein Nebengedanke, gesagt, dass wir möglicherweise gar nicht so frei in unserer Willensentscheidung sind, wie wir das alle fühlen, sondern dass es da möglicherweise eine Prädetermination des Willens gibt durch physische Gegebenheiten. Ja, destruktives Verhalten ist wirklich eine anthropologische Konstante. Hier sind abgebildet Kriegsgräueltaten aus der Vergangenheit, aus dem 30-jährigen Krieg, wo ja auch in großen Mengen Grausamkeiten sowohl auf individueller Basis bei Überfällen, Banditentum, als auch im Rahmen von großen Schlachten verübt wurde. Schrecken, der immer noch in der Geschichte in Deutschland stark auch reflektiert wird. Aber nicht mal in der damaligen Zeit ist das vorgekommen, sondern es reicht bis ins 20. Jahrhundert weiter hinein, dass schlimme Gräueltaten geschehen sind. Das ist jetzt Zweiter Weltkrieg, aber Bosnien, Herzegowina, Jugoslawien, Ende des 20. Jahrhunderts ging das letztlich so weiter. Wir haben ein gesellschaftliches Übereinkommen allerdings in den Gesellschaften, wo Frieden herrscht, dass Gewalt nicht auf individueller Ebene und nach dem Gutdünken des Einzelnen ausgeübt wird, sondern es gibt das Konstrukt juristisch des Landfriedens, das erstmals das Fehdrecht in Deutschland abgeschafft hat und wo letztlich festgeschrieben wurde, dass eigene Gewalt immer sanktionsbewehrt ist durch die Gesellschaft, dass es also der Gesellschaft obliegt und Institutionen strafend nach Verstößen einzuschreiten. Und jemand, der sich dem nicht fügt, sondern der trotzdem gewalttätig ist oder Selbstjustiz übt, der wird eben einer Sanktion unterworfen und ist schuld. Er lädt Schuld auf sich. Ein Sonderfall ist eben die krankheitsbedingte Einschränkung der Fähigkeit. In Deutschland wird gesagt, eben entweder das Unrecht einzusehen oder nach einer vorhandenen Einsicht zu handeln, was dazu führt, dass jemand nicht schuldig gesprochen wird, sondern zu einer Behandlung vom Gericht in eine Klinik eingewiesen wird. Hier kommt die Aufgabe der forensischen Psychiatrie ins Spiel, die letztlich zwischen dem Justizsystem, also dem gesellschaftlichen Regel- und Sanktionssystem und der Psychiatrie als der Lehre von den psychischen Krankheiten und ihrer Behandlung vermittelt und letztlich die kommunikative Schnittstelle dort übernimmt. Welche Straftaten spielen in Deutschland eine Rolle? Das ist ja erstmal eine allgemeine Überlegung. Hier ist die Kriminalstatistik des BKA von 2012 mal aufgetragen. Und wenn wir uns jetzt angucken, das sind hauptsächlich Eigentumsdelikte. Es gibt relativ wenige Straftaten dabei, die jetzt gewalttätiger Natur sind. Hier gibt es Straftaten gegen das Leben, das sind 0,1%, also wirklich ein recht kleiner Ansatz. Und die Körperverletzungsdelikte mit 9%, also alles in allem etwa 10%, wenn man die Sexualdelikte dazu zählt. Die Gewaltkriminalität in der Gesellschaft nimmt insgesamt global gesehen ab. In Deutschland selber gibt es allerdings einen gewissen Anstieg hier zu verzeichnen. Da ist jetzt aufgezeichnet der oberste Graph, die Gewaltkriminalität insgesamt, und die beiden unteren Graphen sind vorsätzliche leichte Körperverletzung und gefährliche und schwere Körperverletzung. Hier muss man sagen, dass insgesamt ein leichter Anstieg da ist, aber bei den Körperverletzungsdelikten eine relative Konstanz. Was macht die Leute jetzt gewalttätig? Da kann man sich jetzt vielerlei überlegen. Haben ja auch die Leute schon immer gemacht. Und als erste Überlegung ist natürlich für uns als Psychiater naheliegend zu überlegen, ist es eine neuropsychiatrische Störung, die dazu führt, dass jemand gewalttätig wird? Oder sind es möglicherweise genetische Faktoren? Also ist es prädeterminiert im Erbgut? Dafür gibt es auch Belege. Es gibt viele Studien, wo Familien angeguckt wurden, die bestimmte Mutationen hatten, wo da eine hohe Gewalttätigkeit auch bei den Probanden da war. In Holland gab es mal so eine Studie. Spielen möglicherweise frühe Kindheitserfahrungen eine Rolle, sodass eine gewisse Fehlprägung bei einem Kind stattfindet, was ansonsten sich völlig normal entwickelt hätte? Oder es ist das aktuelle soziale Umfeld. Hier sieht man so eine mittelamerikanische Gang, die eben auch durch ihr Umfeld zur Gewalt angehalten wird. Letztlich entsteht daraus die Debatte um die freie Willensentscheidung. Also wie determiniert ist es denn, dass jemand gewalttätige Handlungen vornimmt? Die Rolle der psychischen Erkrankungen für die öffentliche Gesundheit im Allgemeinen ist sehr groß. Von der World Health Organization gibt es so Statistiken und Überlegungen hat man herausgefunden, dass Rang 1 bis 3 beim Verlust der Gesundheitsqualität im Altersbereich des Erwachsenenseins von 15 bis 45, na gut, ich bin jetzt auch schon etwas älter, aber so junge Erwachsene, dass da eben psychische Erkrankungen die wichtigste Ursache sind für den Verlust dieser Gesundheitsqualität. In erster Linie spielt dabei eine Rolle die Depression, die Alkoholabhängigkeit und die Schizophrenie. Und insgesamt ist es so, dass 25% der Lebenszeit der Menschen durch psychiatrische Krankheit betroffen sind, in mehr oder minder behindernder Form, aber zumindest ein Viertel der Lebenszeit, das ist ja viel. Auch in der hausärztlichen Praxis ist eine hohe Komorbidität mit psychiatrischen Erkrankungen festzustellen, nämlich auch ein Viertel. Also das spielt in der öffentlichen Gesundheit eine große Rolle, nur um das auch mal als einen Baustein des Wissens hier zu nennen. Bei Häftlingen ist es so, dass die Prävalenz wiederum gegenüber der Normalbevölkerung offensichtlich erhöht zu sein scheint. Es gibt zum Beispiel für die psychotischen Störungen eine erhöhte Prävalenz von etwa 4%, bei der Normalbevölkerung ist das 1%. Für die majore Depression sind es 10%, für Persönlichkeitsstörungen gibt es Schätzungen, die bis zu 80% gehen hier. Eine habe ich eine aufgetragen, wo 65% angegeben werden, also sehr hohe Anteile werden hier angegeben. Wobei die antisoziale Persönlichkeitsstörung, das ist diejenige, wo die Leute eben keine Reue empfinden und wenig emotionale Probleme damit haben, andere zu schaden und auf Kosten der Allgemeinheit zu leben, hier bei 47% allein nach dieser Studie ausmacht. Bei etwa 3% der Häftlinge, die in Gefängnissen sitzen im Europa, im europäischen Raum, ist eigentlich eine stationäre psychiatrische Behandlung indiziert. In den USA muss man diese Zahl deutlich höher einschätzen. Dort ist die Situation außerordentlich. Es ist ja so, dass überhaupt die USA den höchsten Anteil an Gefangenen weltweit haben. Es gibt weltweit 9 Millionen Gefangene in Gefängnissen. Allein in den USA sitzen 2 Millionen davon ein. In China etwa 1, also mittlerweile auch noch mehr, das ist schon eine ältere Zahl. In China 1,4 Millionen, wobei man das nicht so genau weiß bei China. Die haben aber auch viel mehr Einwohner, ja, als die USA jetzt. In den USA ist es so, dass etwa 280.000 davon sicher schwer psychiatrisch erkrankt sind. Und hier muss man eben sagen, dass die inhaftierten psychiatrisch Erkrankten in den USA doppelt so viele sind, wie diejenigen, die sich in therapeutischen Einrichtungen befinden. Also das nur so als Hintergrund zur psychischen Erkrankung und Delinquenz. Ich hatte schon die antisoziale Persönlichkeitsstörung angedeutet. Im ICD-10 heißt die dissoziale Persönlichkeitsstörung. Die Kriterien für das Vorliegen dieser Störung sind ein herzloses Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer, eine verantwortungslose Haltung, die einhergeht mit der Missachtung von sozialen Normen, Regeln und auch Verpflichtungen. Es ist auch eine Unfähigkeit zur Aufrechterhaltung dauerhafter Erziehung, wird für diese Diagnose herangezogen, wobei keine Schwierigkeiten bestehen, also leichte Beziehungsaufnahme besteht. Also die Leute können gut Beziehungen aufnehmen, aber haben Schwierigkeiten, langfristig loyal in der Beziehung sich zu verhalten. Dazu kommt noch eine geringe Frustrationstoleranz, also wenn irgendwas nicht klappt, werden die sofort ärgerlich und unzufrieden. Und das geht einher mit einer niedrigen Schwelle für aggressives, auch gewalttätiges Verhalten. Dazu kommt fehlendes Schuldbewusstsein und auch die Unfähigkeit, aus Bestrafungen und negativen Erfahrungen zu lernen, sodass also die Verbesserung auch nicht stattfinden kann. Es gibt auch Theorien, die sagen, daher kommt das Ganze, weil die Leute von früh an nicht lernen, was schlecht ist, weil sie Bestrafungen und soziale Sanktionen eben nicht als beeinträchtigend wahrnehmen. Dann wird als Kriterium noch genannt die deutliche Neigung, eben andere zu beschuldigen und Rationalisierungen für das eigene Delinquenzverhalten anzunehmen. Problem an der Sache ist aber, dass das eine symptomatische Beschreibung ist. Also eigentlich könnte jeder diese reaktiv einige Kriterien davon aufweisen. In einer Stress-Kriegssituation könnten viele von uns ja Eigenschaften entwickeln, die eigentlich die Kriterien dieser Störung möglicherweise teilweise erfüllen. Es gibt einen schönen Film von Ingmar Bergman, der heißt Schande, wo so eine Situation dargestellt wird. Das ist auf so einer kleinen Insel, wo jemand immerzu gedemütigt wird und der dann entsprechend auch solche Verhaltensweisen an den Tag legt und delinquent wird. Das ist dort sehr schön geschildert. Es ist also eigentlich nur eine symptomatische Beschreibung. Allerdings, wenn man sich natürlich die Lebenszeitperspektive dieser Personen ansieht, dann sieht man, es kommt ein Stressor und erst dann tritt das Verhalten auf. Und das ist eigentlich die Abgrenzung, dass man sagt, diejenigen, die die Persönlichkeitsstörung haben, müssen dieses Verhalten durchgängig an den Tag legen. Ja, psychiatrische Untersuchungen bei Gefangenen in dieser Hinsicht sind wirklich sehr selten, gibt es eigentlich fast gar nicht. Und wenn Untersuchungen bei Gefangenen gemacht werden, dann wird möglicherweise mal eine psychiatrische Diagnostik gemacht, aber sehr selten eine organische Diagnostik, wo man sich anguckt, gibt es denn organische Schäden, die letztlich zu dem Verhalten führen. Was in der Praxis auffällig ist und von Psychiatern berichtet wird, die Liaison-Tätigkeit durchführen, das heißt also in Krankenhäuser, Gefängnisse gehen und dort psychiatrische Fälle versorgen oder auch so eine Art Sprechstunde abhalten, dass dort viele Insassen sind, die einfach eine Psychopathologie haben, die eine Behandlungsbedürftigkeit suggeriert und dass man bei Untersuchungen doch vermehrt einfach eine organische Hirnpathologie dort gesehen hat, also ohne das wissenschaftlich aufzuarbeiten in der Vergangenheit. Was kann denn die Neurobiologie jetzt beitragen zu der eigentlichen Gewaltneigung? Es gibt eine tolle Studie von Hess 1932, das war ein Schweizer Neurobiologe, der Katzen untersucht hat. Der hat tiefe Hirnstrukturen elektrisch stimuliert und hier diese Katze hat so eine Art Angel hier im Gehirn, wo nämlich die elektrische Reizung des Diencephalons, also des Zwischenhirns, stattfindet. Und dadurch war es gelungen, Herrn Hess eine Aggression, und zwar eine reaktive Aggression auszulösen. Und man sieht das daran, dass diese Katze aggressiv auf den sozusagen Kameramann, auf die Kamera zugeht, während daneben eigentlich das adäquate Beutetier sitzt, was normalerweise viel interessanter für diese Katze wäre. Aber durch die Reizung gelingt es eben, dieses Aggressionsverhalten, so als ob die Katze wütend oder angegriffen wäre, auszulösen. Man hat weiterhin das untersucht und hat Herr Plog in München, MPI oder damals ja, MPI, hat herausgefunden, dass es unterschiedliche Stimulationseffekte gibt, je nachdem, wo man stimuliert. Wenn man nämlich im Bereich des lateralen Hypothalamus stimuliert, kommt es zu einer prämeditierten, also einer vorüberlegten Beuteaggression, zur Defensive Rage ist lateral. Und wenn man medial stimuliert, dann kommt es zu einer Angriffsreaktion, also zu einer Beute, premeditated aggression, zu einer Beuteaggression, was ja beides Aggressionsformen sind, die aber ganz anders natürlich aussehen. Im Humangehirn gibt es homologe Strukturen, nur um Ihnen das zu zeigen. Man hat natürlich bei Menschen diese Stimulationsversuche nicht gemacht. Und es ist nämlich so, dass der Hypothalamus eine Struktur ist, die in einer ganzen Kette von Strukturen steht, die hierbei eine Rolle spielen. Ausgehend kann man das betrachten als von der Amygdala, die ja für Schreck- und Angstreaktionen ganz entscheidende Struktur in unserem Gehirn ist. Wenn man die mediale Amygdala, wenn die aktiviert wird, kommt es eben auch medial zur Hypothalamus-Gesundheit-Erregung und dann zur Defensive Rage, also impulsiver Gewalt, während die laterale Amygdala zu der geplanten, also zum lateralen Hypothalamus-Erregung führt und dann zur geplanten Gewalt, was man als Beuteattacke begreifen kann. Klinisch kann man sich jetzt vorstellen, dass eine mangelhafte Top-Down-Kontrolle oder ein zu starker limbischer Antrieb, Gewalt auszuüben, natürlich beides dazu führen kann, dass das leichter auftritt. Wie sieht denn die Aggressionskontrolle aus? Das ist jetzt diese Top-Down-Kontrolle, von der ich eben gesprochen habe. Da gibt es Areale im Gehirn, die offensichtlich damit in Verbindung stehen. Also wir haben hier die Amygdala, deren Rolle ich eben beschrieben habe. Die wird kontrolliert letztlich vom anterioren zingulären Kortex, vom ventromedialen präfrontalen Kortex und vom orbitofrontalen präfrontalen Kortex. Das sind also alles Frontalhirnareale. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen sagen. Ich habe hier nochmal das menschliche Gehirn nebengemacht. Das ist nämlich ein Makakengehirn, was hier in diesem Schritt, in diesem Schattierungsbild abgebildet ist. Und hier sind diese menschlichen Gehirnstrukturen noch einmal aus verschiedenen Perspektiven gezeigt. Welche Hirnstrukturen spielen eine Rolle? Ich habe es also schon mal gesagt, es gibt die kortikalen, kontrollierenden Strukturen und unten die limbischen, eher aktivierenden Strukturen. Und es ist jetzt so, dass kortikale Läsionen natürlich oder vermindertes kortikales Volumen oder aber auch Verarbeitungsschwierigkeiten in diesem Bereich eben dazu führen können, dass die kortikale Kontrolle, die hier oben aufgetragen ist, vermindert ist. Es gibt auch Neuromodulatoren, die da eine Rolle spielen, also Neurotransmitter werden die auch genannt. Zum Beispiel reduziertes Serotonin in dem Bereich würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Problem mit der Kontrolle besteht oder vermehrte Dopamin- oder Noradrenalin-Spiegel, die zum Beispiel auch durch Drogen ausgelöst werden können. Also Amphetamine, Kokain, Crystal, die machen erhöhte Dopamin- und Noradrenalin-Spiegel. Auf der anderen Seite könnte eben die limbische Hyperaktivität verändert sein, zum Beispiel Hyperaktivität der Amygdala, vermindertes Volumen der Amygdala, somit irgendein Defizit in der Reizverarbeitung im Bereich der Amygdala oder aber auch generell dann emotionale Hypersensitivität. Hier wiederum würden die Botenstoffe GABA, Glutamat und Acetylcholin eine Rolle spielen. Also es gibt viele Regelstellen, die hier verändert sein können. Die kann man ganz schwer nur im Einzelnen jetzt am Menschen untersuchen. In Tierversuchen wird das viel gemacht. Wenn man sich jetzt überlegt, was führt denn dazu, dass diese Kontrolle verändert sein kann? Da gibt es ein tolles Beispiel für die kortikale Kontrolle, die verloren geht und welchen Einfluss das auf ein Charakterbild eines Menschen hat. Und zwar ist das Phineas Gage, der im 19. Jahrhundert einen schweren Unfall hatte. Das ist Phineas Gage nach seinem Unfall. Das war ein Bahnarbeiter, das war ein sehr korrekter Mensch, der sehr pünktlich war, sehr zuverlässig, sehr angepasst war, wurde sehr geschätzt von seinem Arbeitgeber. Die haben dort in Amerika Bahnstrecken gebaut und er war zuständig mit diesem Eisen, was er da in der Hand hält. Das ist eine Eisenstange, die ganz spitz ist und unten platt, Ladungen zu verdichten. Und zwar lief das so, der Sprengstoff wurde in die entsprechenden Löcher im Boden gefüllt, dann wurde Sand drüber gemacht und dann hat er mit der Stange das festgestopft. An einem Tag hat er leider nicht gewartet, bis der Assistent den Sand reingemacht hatte und er hat die Stange so reingeschlagen und dann ist das Ding explodiert und durch seinen Kopf durchgeflogen, quasi durchs Auge, durch hier oben rausgeflogen, noch mehrere Meter weggeflogen und er hat aber überlebt. Also das war schon ein Wunder. Und dann hat er sich aber verändert von der Persönlichkeit danach. Er hat also das ist gut ausgeheilt, so vom Körperlichen her. Er hat sein Auge verloren, wie man hier sieht, das linke. Und aus diesem sehr zuverlässigen, auch sittlich völlig adäquat sich verhaltenden Mann wurde also jemand, der völlig inadäquat wurde. Er hat sich nicht mehr an irgendwelche Vereinbarungen gehalten, hat Regeln missachtet, war aber nicht delinquent dabei. Also das wurde durch die Familie wohl verhindert, ja. Aber man konnte mit ihm nicht mehr in die Gesellschaft gehen. Das war also der Effekt. Und es hat große Schlagzeilen gemacht, die Verletzung an sich. Es wurde aber dann, kam er natürlich aus dem Rampenlicht raus. Als er dann gestorben ist, hat sich letztlich keiner mehr um ihn gekümmert. Er war unter der Obhut der Familie glücklicherweise. Es wurde aber sein Schädel gefunden und der ist hier abgebildet. Da sieht man, dass also doch erhebliche Schäden noch an diesem Schädel bestehen. Hier sind die Löcher, wo die Stange quasi oben rausgeflogen ist. Ja. Hier kann man das von der Seite sehen. Und 1994 hat ein neurowissenschaftliches Paar aus den USA diesen Schädel nochmal vermessen im CT und die haben dann rekonstruiert, wie die Stange da durchgeflogen ist. Das ist hier abgebildet und die weißen Punkte auf dem rechten Bild hier, da kann man genau sehen, welche Hirnareale bei dieser Verletzung sozusagen ausgeschaltet worden sind. Und das zeigt also ganz illustrativ, wie wichtig und wie entscheidend die Strukturen sind, die eben diese Aggression kontrollieren, um sozusagen Regeln umzusetzen und anhand der Regeln unser Verhalten zu steuern. Das bezieht sich eben nicht nur darauf, wie man sich verhält in der Gesellschaft, sondern eben auch, wann ist Aggression angemessen. Fallbeispiele aus dem Gefängnis, wo plötzlich klar wurde, es gibt eine Gehirnveränderung und die steht möglicherweise im Zusammenhang mit Delinquenz. Das erste Fallbeispiel, das hat ein Kollege, der eben immer im Gefängnis Leute versorgt, mir berichtet. Das war ein männlicher Patient, der ist im 28. Lebensjahr aus Russland nach Deutschland emigriert, hat dann 2 Jahrzehnte etwa hier in Deutschland gelebt. Es kam dann vermehrt eine deutsche Frau, die hatte eine Tochter und es kam dann vermehrt zu sexuellen Belästigungen der Tochter von dieser Frau, also seiner Stieftochter. Und eines Tages war es dann so, dass die Frau gesagt hat, er soll das jetzt mal lassen und dann gab es also einen Streit. Er hat die Frau dann bestialisch getötet und hat die Tochter vergewaltigt hinterher, wurde verurteilt. Es wurde nicht weiter nachgeguckt, auch ob eine psychische Störung vorliegt. Er war eben einfach schuld und wurde verurteilt ins Gefängnis. Und im Rahmen der Konsiliartätigkeit wurde festgestellt, er hatte Auffälligkeiten. Also er konnte im Denken nicht so richtig, war nicht ganz geordnet im Denken und da stellte sich heraus, dass der einen Riesendefekt frontotemporal in seinem Gehirn hatte, den man also übersehen hatte und die Psychopathologie war auch nicht in dem entsprechenden Prozess zur Sprache gekommen. Das ist also ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist eine 60-jährige Frau, die 3-mal verheiratet gewesen war und es war jetzt zu der Verurteilung und zur Gefängnisstrafe gekommen, weil der letzte Ehemann verstorben gewesen war und von dem war ein erhebliches Erbe an diese Frau übergegangen. Und da hatte die Familie, die wenig von dem Erbe gehabt hatte, die Familie des Mannes, gesagt, das ging nicht mit rechten Dingen zu, das stimmt nicht. Und es wurde zumindest festgestellt, er war vergiftet worden dann, auf Initiative der Familie. Daraufhin wurden dann die anderen Ehemänner exhumiert, von denen sie auch immer was geerbt hatte. Und die waren eben auch alle vergiftet worden. Und es kam dann raus, dass auch ein Liebhaber vorher vergiftet worden war. Diese Frau zeigte auch Auffälligkeiten im Sinne eines psychotischen Erlebens. Die hatte Stimmen angegeben, die mit ihr sprechen würden. Es wurde dann eben auch eine organische Diagnostik gemacht und da wurde dieser Befund mit einem massiven kortikalen Defizit, wahrscheinlich schon früh entwicklungsbedingt bestehend, das dann eben festgestellt wurde. Das war aber alles lange nach der Verurteilung. Es war also nicht mit eingegangen, dass die möglicherweise Probleme hat. Also zum einen psychisch, aber eben auch eine Organik, die dem zugrunde liegen könnte. Der dritte Fall ist ein ähnlicher Fall. Eigentlich muss man den jetzt nicht en Detail sich genau angucken. Es war ein männlich 40 Jahre alter Mörder. Bei dem wurde eben dieser Befund erhoben, auch lange nach der Verurteilung. Das ist eine Kalzifikation und eine Atrophie im Bereich des Vorderhirns. Was zeigen uns diese Fälle? Sie zeigen uns, dass eben doch solche Dinge vorliegen und dass die offenbar durch unser Netz von Erkenntnisprozessen während der Gerichtsverhandlung fallen. Wir haben uns deshalb überlegt, man sollte systematisch mal gucken in einer Population von Häftlingen, ob wir dort ähnliche Befunde und in welchem Ausmaß wir diese Befunde dort vorfinden können. Also Häftlinge, die nicht psychiatrisch als krank eingeschätzt worden sind, wo vielleicht in der Regel gar kein Gutachten gemacht worden war. Dazu haben wir eben erstmal überlegt, dass eine erhöhte Prävalenz nicht erkannter organischer Hirnpathologie dort vorliegen könnte bei den gewalttätigen Straftätern. Und als zweite Hypothese, dass eine erhöhte Prävalenz dieser undetektierten organischen Hirnpathologie bei Gefangenen insgesamt vorliegen könnte. Also zum einen, dass die Gewalt vermehrt ist, weil die Kontrollmechanismen vermindert sind und zum anderen, dass insgesamt bei Gefangenen natürlich das mehr sein könnte. Das haben wir untersucht an einer Population von Gefängnisinsassen, 287 männliche Häftlinge und hier wurden retrospektiv CTs und MRTs angeschaut, die im Krankenarchiv dort waren und wir haben von diesen 287 Häftlingen 162 wegen Gewaltdelikten Verurteilte und 125 wegen nicht gewalttätiger Delikte Verurteilte gehabt. Die haben wir verglichen mit 52 männlichen, nicht kriminellen Kontrollpersonen und haben dann eine klinische Routinebeurteilung dieser Bilder vorgenommen und ein semi-quantitatives Rating. Wichtig zu sagen dabei ist noch, dass bei denen, also als Einschlusskriterium für die Studie hatten wir genommen, dass keine neurologischen Defizite bekannt sind bei denen und dass die Diagnostik als Ausschlussdiagnostik gelaufen sein musste. Also wenn jemand eine bekannte Epilepsie hatte oder so, dann wurde der nicht eingeschlossen. Dann war es klar, dass wir da wahrscheinlich was finden. Das sind Befunde, als beispielhafte Befunde, die wir dort bei diesen Häftlingen erhoben haben. Hier sieht man zum Beispiel dieses Schwarze hier. Das ist im Normalfall an einem Gehirn nicht zu sehen. Das ist eine Atrophisierung des Gehirns und eine Vermehrung des Hirnwasserraumes. In diesem Bild, da sind zum Beispiel Narben zu sehen. Hier war wahrscheinlich mal eine Minderdurchblutung der Fall und eine Atrophie des Hirngewebes, was zu erkennen ist an der Erweiterung des Ventrikels an dieser Stelle. Hier ist eine Zyste im Gehirn vorhanden, hier ist der gesamte Temporallappen offensichtlich geschädigt. Woher das jeweils kommt, ist immer nicht im Einzelfall retrospektiv zu sagen. Hier sieht man, dass ein massiver Frontalhirnschaden vorliegt. Hier sind die vorderen Enden, also der Temporalpol, die vorderen Enden des Temporallappens des Gehirns geschädigt. Und jetzt als Beispiele, was für Delikte da bei diesen Probanden vorlagen. Mord, Diebstahl, Körperverletzung, Auftragsmord, Diebstahl und Betrug, schwere Körperverletzung. Also durch die Bank relativ viele Gewalttäter dabei. Das waren die Befunde. Die Resultate statistisch betrachtet waren, dass eine deutlich ausgeprägtere Hirnpathologie als bei den Kontrollen bei den Probanden vorlag, dass aber die gewalttätigen Häftlinge eine deutlich ausgeprägtere Pathologie wiederum hatten als die nicht gewalttätigen Individuen insgesamt, aber auch als die nicht gewalttätigen Häftlinge. Also dass Gewalttätigkeit doch assoziiert war mit einer vermehrten Hirnpathologie oder umgekehrt. Es ist ja eine Korrelation, die ist ja ungerichtet, ja. Und dass natürlich aber auch die nicht gewalttätigen Häftlinge eine deutlich ausgeprägtere Hirnpathologie hatten als die Kontrollen. Hier ist das grafisch aufgetragen. In Rot sind die violent, also gewalttätigen Täter hier für verschiedene Hirnregionen aufgetragen. Und zwar ist das die frontale Hirnregion, temporal, lateraler Ventrikel, also der Seitenventrikel und dritter Ventrikel. Und da sieht man, dass in allen dieser Regionen, sowohl rechts als auch links, die in violett dargestellten gewalttätigen Straftäter höhere pathologische Werte aufweisen als die nicht gewalttätigen Straftäter in blau oder nicht gewalttätigen Kontrollen. Es geht also komplett durch. Und es ist so, dass der Frontallappen am meisten diese Merkmale aufweist. Das führt uns wieder zurück zu der Theorie, die ich schon angedeutet hatte, nämlich, dass möglicherweise Schäden im Stirnhirn, im Orbitalhirn oder im limbischen Kortex eine Rolle spielen können, also dass eine verminderte Hemmung des Reptilhirns, ist das hier genannt, also des Zwischenhirns und der tiefen Hirnstrukturen, die eben Gewaltantrieb haben, stattfindet, dass das aber natürlich genauso wie eine gewaltrechtfertigende Ideologie, die ja auch zu einer Veränderung der dort kontrollierten Werte führen würde, auch auslösen könnte. Ein Gutachtenbeispiel, nur so, um das nochmal zu illustrieren, das hatte ich letztes Jahr gehabt, das war ein Patient, den ich begutachten sollte zu seiner Schuldfähigkeit, weil er schwere Körperverletzungen an mehreren schnell wechselnden Partnerinnen begangen hatte. Dort ist zu sehen, dass bei diesen Patienten 2 Jahre vor der Gerichtsverhandlung und vor den Taten auch, also ein Jahr vor den Taten, eine Blutung im Gehirn gewesen war. Hier sieht man sieht aus wie eine Subduralblutung und dass sich dort Defizite der Struktur auch zeigen lassen. Also dieses etwas Schwärzere dort, das sind pathologische Veränderungen des Gewebes. Und bei diesen Patienten war auch ganz deutlich zu erkennen, dass der vermindert in der Lage war, psychopathologisch sich zu hemmen. Wenn Impulse da waren, irgendwas zu machen, konnte der die nicht unterdrücken, so wie wir das normalerweise können. Und das kann durchaus mit einer Schädigung des Stirnhirns im Zusammenhang stehen, was eben dafür verantwortlich ist, solche Hemmungen in situationsangepasster Weise zu modulieren. Wir haben dann überlegt, wenn dieser Befund so existiert im Gefängnis, wie sieht es denn eigentlich im Maßregelvollzug aus? Normalerweise ist es ja so, Leute, die eine psychopathologische Auffälligkeit haben, die dazu führt, dass sie als nicht schuldig beurteilt werden vom Gericht, werden eben nicht ins Gefängnis zur Strafe eingewiesen mit einer Verurteilung, sondern sie werden freigesprochen und es wird ihnen eine Behandlung im Maßregelvollzug auferlegt. Also das waren jetzt Patienten, wo durchaus eine psychopathologische Auffälligkeit festgestellt wurde, aber in der Regel keine Bildgebung vom Kopf gemacht wurde. Also es wurde nicht nachgeguckt, gibt es eine organische Problematik. Wir haben uns dann wieder diese Archive angeguckt in der Maßregelvollzugsklinik, die wir dort gemacht haben, mit der Hypothese, dass eine erhöhte Prävalenz von nicht im Verfahren festgestellter organischen Hirnpathologie bei diesen Patienten vorliegt und dass eine erhöhte Prävalenz wiederum bei gewalttätigen Patienten dort auch vorliegt. Dazu haben wir 148 Patienten eines Klinikums eingeschlossen, wovon 51 Sexualtäter waren, 80 Gewalttäter, 9 Brandstifter und 8 nicht gewalttätige Delikte. Wo man sowieso drüber diskutieren muss, ist das denn schwer genug, um in Maßregelvollzug zu kommen? Da wurde ja jetzt auch das Maßregelvollzugsrecht geändert, das Strafgesetzbuch geändert. Ja, das sind die Befunde, die wir erhoben haben. Also wieder eindrückliche Hirnveränderungen, hier so richtig wie so kleine Säcke zu sehen bei diesen Patienten, Defizite im Temporallappen. Hier eine alte Glianarbe, ebenso hier im Temporallappen. Hier zeigen sich ausgeprägte Hypodensitäten im Frontalhirn bei diesen Patienten. Hier wieder temporale Schädigung, Atrophie im kortikalen Bereich. Auch hier waren wieder Delikte, also in dem Fall ja Rechtsbrüche, schwere Körperverletzungen, Brandstiftung, Totschlag, also kapitale Delikte, sexueller Kindesmissbrauch, in einem Fall auch Mord angeklagt gewesen. Was sind sozusagen unsere Folgerungen gewesen? Wir haben gefunden, dass also Freudisch-Patienten einen deutlichen höheren Anteil mindestens einer pathologischen Region in ihren Bildern aufweisen, nämlich 46% versus nur 8% bei den entsprechenden angepassten Kontrollen. Dass insgesamt eine deutlich ausgeprägtere Pathologie vorliegt und dass aber innerhalb der Patienten zwischen den unterschiedlichen Deliktgruppen keine Unterschiede festzustellen waren. Das war hier also nicht der Fall. Zusammenfassen kann man das so, dass also offensichtlich die Prävalenz hirnstruktureller Pathologie deutlich erhöht ist bei Straftätern insgesamt In besonderem Maße aber bei Gewalttätern und dass also die Wahrscheinlichkeit von Gewaltdelikten damit assoziiert ist. Interessant an der Sache ist, dass man da keine sehr ausgefeilte Diagnostik machen muss, sondern dass das wirklich durch eine zerebrale Routinebildgebung in dieser Studie abgebildet worden ist und dass das nicht erkannt wurde im Verlauf des juristischen Prozederes. Und das ist eigentlich die wichtige Aussage meines Erachtens. Des Weiteren haben wir eben gefunden, dass die Befunde im Maßregelvollzug bei einer entsprechenden Untersuchung ähnlich waren.
Nach Dr. Kolja Schilz gibt es also durchaus einen Zusammenhang zwischen der Beschaffenheit des Gehirns und grausamen Taten. Klar, es muss noch genauer erforscht werden, woher diese Deformationen rühren. Sind sie erblich, sind sie erworben, durch Unfälle vielleicht oder selbst wiederum Ausdruck grausamer Behandlung? Klar ist nach diesem Vortrag aber wohl auch, dass solche Befunde aktuell im Strafprozess nicht ausreichend ermittelt und auch nicht einbezogen werden.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Und damit zum zweiten Vortrag. Dr. Katrin Wille ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie der Universität Hildesheim. Vor gut einem Jahr hat sie einen Vortrag gehört, der sich mit der Vorherrschaft ökonomischer Prinzipien im Bereich der Ratgeberliteratur beschäftigt hat. Wir sollen unsere Iche und unsere Selbsts ja fit machen für den Wettbewerb, uns rüsten und wappnen gegen Selbstzweifel und die elendige Konkurrenz, uns in gute Positionen im neoliberalen Verteilungskampf bringen, uns auf Erfolg trimmen. In den Buchhandlungen gibt es die entsprechenden Sachbücher am laufenden Meter. Für Katrin Wille war das der Anstoß, sich nochmal eingehender mit antiken Texten auseinanderzusetzen, die sich wiederum mit den Themen Selbstreflexion und Selbsterkenntnis beschäftigen. Letztlich geht es dabei auch um die Frage, wie wir miteinander umgehen und sprechen, wie wir von uns selbst und von anderen lernen. Das ist natürlich ein Vortrag, der im Hörsaal gut aufgehoben ist. Er heißt »Sich verstehen und sich kultivieren«. Die Sorge um sich als philosophisches und pädagogisches Thema.
Im Titel meines Vortrags kommen drei reflexive Wendungen vor. Sich verstehen, sich kultivieren, die Sorge um sich. Man könnte auch ergänzen, sich selbst verstehen, sich selbst kultivieren, die Sorge um sich selbst. Wir leben in einer Zeit, in der sich um das Selbst ein richtiger Markt entwickelt hat. Auf der Tagung, die Maike Siegfried eben erwähnt hat, die mich sehr, sehr beschäftigt hat, vor einem Jahr zum Thema, wie verstehen wir universitäre Lehre, hier in Hildesheim organisiert, unter anderem von Maike Siegfried. Auf dieser Tagung wurde in einem Vortrag, unter den vielen Vorträgen, ein kritischer Einblick in die Literatur gegeben, die sich um das Selbstmarketing dreht. Die Fülle der Titel ist überwältigend. Ich nenne nur einige wenige, die ich dann nochmal nachrecherchiert habe. Zum Beispiel finden Sie sofort, wenn Sie selbst bei Amazon eingeben, Selbstmanagement, ressourcenorientiert oder 30 Minuten Selbstorganisation oder die 6 Säulen des Selbstwertgefühls, erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst oder Selbstbewusstsein, fit in 30 Minuten. Besonders in Erinnerung geblieben von dem Vortrag ist mir der Erfolgsloop für den Notfall. Ich zitiere daraus. Erinnern Sie sich, ne, Zitat, erinnern Sie sich, ich bin der Boss in meinem Studium. Ich habe das Ruder selber in der Hand und ich bestimme, wo es lang geht. Zitat Ende. Diese ökonomische Invasion in das sprachliche Feld des Selbst und der Selbstreflexivität ist wahrscheinlich für viele philosophische und nicht nur philosophische Ohren erschütternd und beunruhigend. So war es damals jedenfalls für mich. Deshalb bin ich immer noch damit befasst, was daraus folgt. Und möglicherweise wird dadurch das Bedürfnis nach einer trennscharfen Unterscheidung zwischen einem populären Begriff des Selbst im Sinne ökonomischer Selbstoptimierung und einem philosophischen Begriff des Selbst im Sinne der Erkenntnis der eigenen Vernünftigkeit geweckt. Eine Antwort könnte sein, Leben und Erkenntnis in Opposition zueinander zu bringen und die Philosophie allein auf der Seite der Erkenntnis anzusiedeln. Sich zu verstehen hieße dann, sich vor allem mit der Erkenntnisfähigkeit zu beschäftigen und diese von den Praxisformen des Lebens zu isolieren. Dies zu tun, ist ein gut etablierter Weg in der Philosophie Und der Vorteil ist sicher ein klares Kriterium der Kritik an problematischen Verengungen wie der skizzierten ökonomischen Invasion zu haben. Der Preis ist, dass die Kritik von außen erhoben wird, vom philosophischen Beobachter meist, bewusst im Maskulinum, der sich versteht und den anderen vorhält, dass sie sich nicht verstehen. Eine solche äußere Kritik ist belehrend, bevormundend, das wird der Philosophie insgesamt oft vorgeworfen, und sie ist außerdem unwirksam. Wie kann man nun einen Begriff des Selbstgewinnen oder Wiedergewinnen, der nicht einseitig auf die Erkenntnisfähigkeit des Menschen konzentriert ist, sondern der mit Lebenspraktiken verbunden ist und der dennoch eine kritische Stellungnahme zu unserer Gegenwartskultur des Selbstmanagements ermöglicht? Ich möchte in der gebotenen Kürze eines Impulses hier nicht mehr tun, als an die Forschungen des späten Foucault zu erinnern, der in seiner archäologischen Arbeit an dem Verhältnis von Subjekt und Wahrheit auf einen philosophischen Zusammenhang gestoßen ist, in dem ihm ein widerständiges, kritisches Potenzial zu liegen schien. Und die Sorge um sich ist ein Zitat von eben dem späten Foucault. Was hat er entdeckt? Er hat gemeint, ein eigenes kulturelles Muster entdeckt zu haben in der hellenistisch-römischen Philosophie des 1. und 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und dort die Sorge um sich oder die Epimeleia Heautou aufgestöbert zu haben. Foucault hat in den Texten dieser Zeit, also der hellenistischen und römischen Zeit, frühen römischen Zeit, Foucault hat in den Texten dieser Zeit das Modell einer Selbstpraxis entdeckt, das er mit dem platonischen Modell der Selbstpraxis und dem christlichen Modell der Selbstpraxis scharf kontrastiert. Während bei Platon zwar die Aufforderung zur Selbsterkenntnis, das berühmte Gnotiseuton, und die Aufforderung zur Selbstsorge und Selbstkultivierung in der Epimeleia Heautou, im Alkebier des Eins, das haben Sie heute Morgen gehört, ineinander verwoben sind, ist die Sorge um sich bei Platon aber nötig, um der Unwissenheit über sich selbst Abhilfe zu schaffen und die Natur der Seele in einer Art Rückkehr zum eigenen Sein zu erkennen. Im christlichen Modell ist nach Foucault die Selbstreinigung zentral, um Versuchungen und Täuschungen widerstehen zu können, um für offenbarte Wahrheit aufnahmefähig zu sein und in einem bestimmten Sinne auf sich selbst zu verzichten. Im hellenistischen Modell dagegen wird eine Kunst des Selbst ausgebildet, in der die Sorge um sich und die Kultur seiner selbst einen unabhängigen Wert gegenüber der Selbsterkenntnis darstellen. Es haben sich in dieser Zeit Praktiken des Selbst entwickelt, konkrete Übungsformen, die allein und in Gemeinschaft ausgeführt werden sollten. In diesen Texten zeigt sich eine Pluralität von Praktiken und Foucault differenziert verschiedene Wege gemäß wichtiger Philosophenschulen wie der kynischen, epikureischen und stoischen. Es ist in dieser Zeit das Ziel, ein sich genügendes Selbstverhältnis zu erzeugen. Dies ist eine lebenslange Aufgabe, die nicht irgendwann erreicht und abgeschlossen werden kann. Es ist keine Suche nach Originalität und möglichst exzentrischen Lebensformen, sondern ein Nachsinnen über die eigenen Lebensvollzüge. Eine wichtige, immer wiederkehrende Übung ist das Erinnern an das, was man am Tag erlebt und getan hat und vor allem an die Wirkungen, die dies auf einen selbst gehabt hat. Wie haben die Begegnungen und Handlungen auf mich gewirkt? Wie viel habe ich mich mit der Neugier über die Fehler anderer beschäftigt und mich damit von mir selbst abgelenkt? Zu dieser Selbstpraxis gehört es, sich an andere zu adressieren, sei es in Form von Briefen oder im direkten Gespräch, um sich ins freimütige Sprechen über sich selbst einzuüben. Es ist sicher keine Möglichkeit und auch gar nicht erstrebenswert, diese hellenistischen Praxisformen der Sorge um sich in unsere Gegenwart zu übertragen. Foucault selber macht dies ganz deutlich. Und dennoch liegt darin ein kritisches Potenzial, sich mit dieser hellenistischen Selbstpraxis zu beschäftigen, nicht nur um die Genealogie unseres Subjektverständnisses nachzuvollziehen. Es liegt eine Kritikmöglichkeit darin, Praxisformen des Selbst zu finden, in denen die leiblichen, emotionalen und kognitiven Wirkungen von Erfahrungen erinnert, empfunden und verstanden werden können. Ich sehe einen wichtigen Ansatzpunkt darin, genauer zu betrachten, wie in der Zeit des Hellenismus über die Praxisform des Lernens nachgedacht wurde. Über das Zuhören, das Fragen, Antworten und miteinander reden. Wir finden in Texten aus dieser Zeit ausführliche Überlegungen dazu, wie Zuhören, Fragen, Antworten und miteinander Sprechen sich vollziehen können, um zusammen mit anderen ein sich genügendes Selbstverhältnis auszubilden. Besondere Aufmerksamkeit kommt dabei der Ethik des gesprochenen Wortes zu, dem freimütigen Sprechen, das allen Beteiligten ermöglicht, ein solches sich selbst genügendes Selbstverhältnis zu bilden und zu kultivieren. Der griechische Ausdruck für solches Sprechen ist Parisier. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als mit den alten Praktiken der Selbstsorge zu experimentieren und ihre Wirkungen aufmerksam zu beschreiben und dies mit den Wirkungen, die der Erfolgsloop für den Notfall hat, zu kontrastieren. Die Zeit der grundsätzlichen Kritik und der großen Opposition der guten und der schlechten Selbstpraktiken ist vorbei. Es scheint mir heute kein Weg daran vorbeizuführen, nach feinen Unterschieden zu suchen und die Wirkungen in detaillierten Beschreibungen nachvollziehbar zu machen. Das Selbst, letzter Satz, liegt heute schon lange nicht mehr allein im Zuständigkeitsgebiet der Philosophie. In der kritischen Beschreibung verschiedener Praktiken des Selbst und der Erziehung zu Selbsten müssen Philosophie und Pädagogik eng zusammenarbeiten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sagt Dr. Katrin Wille vom Institut für Philosophie an der Universität Hildesheim. Was ist der Mensch? Wie wollen wir leben? Eine abschließende Antwort gibt's natürlich nicht. Aber wir im Hörsaal arbeiten daran, jeden Samstag und jeden Sonntagabend Aspekte für eine Antwort zusammenzutragen. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend und wenn ihr wollt, bis morgen Abend. Dann senden wir eine neue Diskussion aus unserem digitalen Salon und in der geht es dann um die Risiken, Nebenwirkungen und Chancen des Einsatzes von Drohnen. Tschüss.